Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 8 Uhr, Sie hören heute Morgen und das sind unsere Themen. Beide Streithähne an einem Tisch. Außenministerin Calmiret trifft heute in Spanien ihren libyschen Amtskollegen. Dank Börsengewinn und einer neuen Strategie der Rückversicherungskonzern Swiss Re schreibt wieder schwarze Zahlen. Und keine Schweizer Helden der Nacht. Sowohl in der Halfpipe wie auch in der Damenabfahrt springen und fahren unsere Athletinnen und Athleten am Podest vorbei. Guten Morgen. Im Studio sind Philipp Schapfi und Thomas Mattis. Er hat die Nachrichten.
In der Affäre um die beiden festgehaltenen Schweizer in Libyen kommt Bewegung. Bundesrätin Micheline Calmiret trifft sich heute in Madrid mit dem libyschen Außenminister Musa Cusa und dem spanischen Außenminister Miguel Ángel Moratinos. Spanien hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. Das Engagement der EU in der Libyen-Krise hat sich verstärkt, weil Libyen EU-Bürgern die Visa verweigern will. Der Rückversicherungskonzern Swiss Re ist im vergangenen Jahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Die weltweite Nummer 2 der Branche weist einen Reingewinn von mehr als 500 Millionen Franken aus. Dies nach einem Verlust von über 860 Millionen Franken im Jahr 2008. Der Energie- und Automationstechnikkonzern ABB hat im vergangenen Jahr einen Gewinnrückgang von 7% auf fast 3 Milliarden Dollar hinnehmen müssen. Der Umsatz sank um 9% auf rund 32 Milliarden Dollar. Der Bund will die Hilfe für die Kinderbetreuung verlängern, dafür aber weniger Geld ausgeben. Neu soll bis ins Jahr 2015 ins Krippenprogramm investiert werden, doch statt der ursprünglich vorgesehenen 140 Millionen Franken gibt es noch 80 Millionen. Dies schlägt der Bundesrat dem Parlament vor. In den Genuss der staatlichen Hilfe kämen Kinder im Vorschulalter. Tagesschulen und Mittagstische für Schulkinder würden nicht mehr unterstützt, teilt das Departement des Innern mit. Russland hat mit Abchasien ein Militärabkommen geschlossen. Ein solches Abkommen besteht bereits zwischen Russland und Südossetien. Die NATO hat beide Verträge für ungültig erklärt. Russland verletze damit den Waffenstillstand, den es im Sommer 2008 mit Georgien geschlossen habe. Damals führten Russland und Georgien einen Krieg um die Regionen Abchasien und Südossetien, die sich für unabhängig von Georgien erklärt hatten. An den Olympischen Winterspielen in Kanada hat die Amerikanerin Lindsay Vonn die Frauenabfahrt gewonnen. Zweite wurde ihre Landsfrau Giulia Mancuso, dritte die Österreicherin Elisabeth Görgel. Als beste Schweizerin erreichte Fabian Sutter den 5. Platz, Nadia Stiege wurde 12. Ganz knapp hat der Schweizer Juri Podlatschikow in der Snowboard Halfpipe den Podestplatz verpasst. Erneut wurde der Amerikaner Sean White Olympiasieger. Zweiter wurde der Finne Petu Pirroinen und Bronze ging an Scott Lago aus den USA. Fußball, die Resultate aus der Champions League. Bayern München gewinnt gegen Fiorentina 2:1 und Porto besiegt Arsenal ebenfalls 2:1. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 10.309 Punkten, das ist ein Plus von 0,4%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 10.336 Punkten plus 0,3%. Der Dollar wird zu einem Franken 07,85 gehandelt, der Euro zu einem Franken 46,61 bzw. zu einem Dollar 35,93. Das Wetter? Zunächst fällt stellenweise etwas Regen, örtlich gefrierender Regen. Am Nachmittag gibt es Aufhellungen und in den Alpen teils längere sonnige Abschnitte. Die Temperatur erreicht 4 bis 9 Grad.
Kommt die leidige Libyen-Affäre bald zu einem Ende? Fakt ist, die beiden zerstrittenen Parteien setzen sich heute gemeinsam an einen Tisch. In Madrid trifft Außenministerin Micheline Calmiret ihren libyschen Amtskollegen Musa Cusa. Was ist von diesem Treffen zu erwarten? Diese Frage geht an den Nordafrika-Experten Arnold Hottinger.
Ja, man kann sagen, Bewegung ist hereingekommen. Wir wissen noch nicht, ob es günstig ist für die Schweiz, diese Bewegung. Aber etwas hat sich bewegt, das ist ganz klar.
Wie sollte denn jetzt die Schweiz reagieren, damit eben diese Dynamik zu ihren Gunsten genutzt werden kann?
Nun, sie muss möglichst viele Kontakte aufrechterhalten, nach allen Seiten. In Europa gibt es Leute, die bereit sind, die Schweiz zu unterstützen, aber es gibt auch andere, die eher auf Libyen zuneigen.
Dieses heutige Treffen von Außenministerin Micheline Galmiret mit dem libyschen Außenminister Moussa Koussa und mit dem spanischen EU-Ratsvorsitzenden Miguel Moratinos, was kann dieses Treffen bringen?
Ich finde, es ist gut, auch eben die Tatsache, dass es nur ein Dritter drin ist in dem Gespräch, nicht wahr? Dass es nicht nur eine schweizerisch-libysche Konfrontation wird.
Jetzt hat ja Spanien die EU-Ratspräsidentschaft punkto Libyen, punkto Nordafrika. Ist das ein Vorteil?
Ganz allgemein, glaube ich, die Spanier sind gewiegte Diplomaten Richtung Nordafrika. Und sie kennen den Umgang, sie sind nicht besonders aufgeregt in diesen Sachen. Sie haben ja mal eine gewisse Vermittlung angeboten, man weiß nicht recht, ob Gaddafi die annehmen würde. Aber ein wohlgesinnter Dritter ist nützlich in dieser Konfrontation.
Wenn es jetzt diese Dynamik gegeben hat in der Libyen-Krise, kann man da sagen, dass sich die Schweizer Visa-Restriktionen gegen Vertreter des libyschen Regimes gelohnt haben?
Ich bin nicht ganz sicher. Man muss auch in Rechnung stellen, dass eben das libysche Regime noch einmal beleidigt worden ist. Nicht wahr? Unserem Staatschef und unseren wichtigsten Politikern wurde die Einreise nicht nur in die Schweiz, sondern nach ganz Schengen verboten. Das ist noch einmal ein Schlag gewesen und deshalb der Gegenschlag. Und eben die Gefahr ist, dass sich die Haltung in Libyen verhärtet, statt aufzuweichen.
Was müsste die Schweiz jetzt in dieser Situation Libyen anbieten, um eben die Krise lösen zu können?
Da muss man sehr vorsichtig sein. Ich glaube, wir haben auch in dieser Situation etwas gelernt, nämlich, dass Gaddafi eigentlich anstrebt, eine Bestrafung, er nennt das so, der Polizisten oder der Verantwortlichen von Genf. Das kann die Schweiz nicht tun. Aber es ist ganz gut zu wissen, was er anstrebt. Und es ist ganz gut, sich zu überlegen, gibt es da Angebote, die man machen kann? Kann man etwas sagen, nur ja, um die Libyer zu beruhigen, wenn man mal weiß, was sie eigentlich möchten.
Nordafrika-Experte Arnold Hottinger, die Fragen stellte Elmar Plotzer. Bei Swiss Re können Versicherungsgesellschaften einen Teil ihres Risikos versichern lassen. Gut, wenn das Kapitalpolster dieses Rückversicherers, dieses Versicherers der Versicherer dick genug ist. Das war während der Finanzkrise nicht der Fall und das verunsicherte die Branche. Nun gibt es aber frohe Kunde aus der Swiss Re Zentrale. Dem Rückversicherer geht es wieder besser. Ich fragte Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer, was hat Swiss Re im 2009 besser gemacht als im Krisenjahr 08?
Zum einen haben die Kapitalmärkte Swiss Re geholfen. Das dritte Quartal war gut und das vierte Quartal war auch gut an den Börsen. Zum anderen gab es weniger Naturkatastrophen. Das heißt weniger Kosten für den Rückversicherer. Auch das hat geholfen. Und geholfen hat auch die neue Strategie. Swiss Re will zurück zu den Wurzeln. Statt im Investmentbanking mitmischen und Risiken eingehen, will man jetzt wieder das traditionelle Kerngeschäft pflegen.
Kann man sagen, Swiss Re steht wieder auf festem Boden?
Ja, das kann man sicher sagen. Das Eigenkapitalpolster ist deutlich dicker geworden. Man hat Altlasten abgebaut, Risiken abgebaut und so gesehen scheint auch das Doppel-A, also ein höheres Rating in Reichweite. Swiss Re sagt, wir haben genug Geld, um dieses Rating zu erreichen und das ist wichtig, damit Swiss Re zu billigerem Kapital kommt auf den Märkten und es ist auch wichtig, weil Swiss Re den Großaktionär Warren Buffett wieder auszahlen möchte, der in der Krise eingesprungen ist und Kapital zur Verfügung gestellt hat.
Wie geht es denn jetzt weiter?
Swiss Re sagt klar, wir wollen weiter die Risiken abbauen. Es geht aber Swiss Re auch darum, weiter Kosten zu sparen. Es läuft nach wie vor ein Sparprogramm. 10% der Stellen wurden abgebaut und das Ziel ist auch klar, Swiss Re will seine Position im globalen Rückversicherungsgeschäft weiter stärken.
Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer. Wenn US-Präsident Barack Obama heute den Dalai Lama empfängt, tut er das nicht in seinem Büro, im Oval Office, sondern im sogenannten Map Room im Westflügel des Weißen Hauses. In Washington ist man überzeugt, dieses Zimmer ist der richtige Raum für eine Begegnung, die diplomatisch heikel ist. Denn China betrachtet den Empfang des geistigen Oberhauptes der Tibeter als Einmischung in seine innerchinesischen Angelegenheiten. Aus den USA, Max Ackermann.
Der Dalai Lama ist ein häufiger und gern gesehener Gast im Weißen Haus. In den letzten 20 Jahren hat ihn jeder US-Präsident empfangen, meist mehrmals und oft mit großem Tamtam. Als er letzten Herbst aber wieder in Washington war, verweigerte ihm Präsident Obama einen Termin. Der Präsident stand kurz vor seiner ersten China-Reise und wollte ganz offensichtlich nicht provozieren. Überhaupt bemühte sich die Regierung Obama in ihrem ersten Amtsjahr um ein möglichst gutes Verhältnis zu Beijing. Jetzt aber wird der verschobene Besuch nachgeholt, und das ist mehr als die Korrektur einer Unhöflichkeit. Das Verhältnis zwischen den USA und China hat sich in den letzten Monaten deutlich abgekühlt. In der Obama-Regierung ist man frustriert, dass die Annäherungsversuche kaum honoriert wurden. So hat China die USA am Weltklimagipfel von Kopenhagen ins Leere laufen lassen und blockiert auch härtere Sanktionen gegen Iran. Washington wiederum hat einen Handelsstreit um chinesische Autoreifen vom Zaun gerissen und Taiwan umfangreiche Waffenlieferungen in Aussicht gestellt. Für China ein besonders großer Affront. Die härtere Gangart kommt in den USA aber an. Hier ist das Misstrauen gegen China weit verbreitet und der Dalai Lama ist populär. Dass er nun auch von Präsident Obama und Außenministerin Clinton begrüßt wird, ist so nur folgerichtig. Statt eines pompösen Empfangs wie noch vor 2 Jahren bei George W. Bush gibt's diesmal allerdings nur ein Gespräch im kleinen Kreis. Allzu sehr soll China ja nicht vor den Kopf gestoßen werden. Wer US-Staatsanleihen im Wert von fast 1 Billion Dollar besitzt, muss pfleglich behandelt werden.
Der Technologiekonzern ABB hat unbefriedigende Jahreszahlen bekannt geben müssen. ABB verdiente noch knapp 3 Milliarden Dollar, 7% weniger als im Jahr davor. Und auch der Umsatz ging zurück auf 32 Milliarden Dollar. Einzelheiten von Philipp Meyer.
Die Jahreszahlen von ABB liegen zwar leicht über den Erwartungen der Analysten, aber sie waren auch schon besser. Der Energie- und Automatikkonzern leidet immer noch unter den Nachwirkungen der weltweiten Wirtschaftskrise. Die Bestellungsbücher in der Technologiebranche füllen sich nur langsam wieder. Denn Millioneninvestitionen, zum Beispiel im Bereich der Energiegewinnung, werden in wirtschaftlich harten Zeiten gerne hinausgeschoben, vor allem in den Industrieländern. Vergleichsweise besser läuft es in den Schwellenländern. Vor allem Indien und China haben einen großen Nachholbedarf, gerade in der Produktion von Strom. Und die ABB gilt in dieser Weltregion als gut positioniert. ABB-Chef Joe Hogan geht denn auch davon aus, dass das Unternehmen bald wieder mit mehr Aufträgen rechnen kann. Trotzdem will der schwedisch-schweizerische Konzern weiter sparen. Die ABB will nun 3 Milliarden Dollar einsparen, statt wie zuvor geplant 2 Milliarden.
Der Blick nun nach Vancouver zu den Olympischen Spielen. Das Mitfiebern hat nicht geholfen. Der Schweizer Snowboarder Juri Podlatschikow verpasst in der Halfpipe eine Medaille knapp. Der Zürcher wird Vierter. Barbara Golpi hat nach dem Wettkampf mit ihm gesprochen.
Ja, Juri Podlatschikow hochdünn am Podium vorbei. Ja, was hat es gelegen?
Es ist mir ein heftiger Fehler passiert, der nicht hätte passieren natürlich. Es tut recht weh.
Der erste Run war ja wirklich ein super Run gewesen. Wie sind Sie mit dem zufrieden?
Ich war super zufrieden. Ich habe eigentlich, weiß nicht, um das zu beschreiben, es hat sich alles perfekt angefühlt. Ich habe, also ein bisschen taktisch wäre gescheiter gewesen, im ersten Run schon ein Mühe mehr geben am Schluss. Was ich auch einfach nicht gemacht habe, aus gewissen Gründen. Und es hat nachher nicht genug, also irgendwie 0,4 Punkte vom Podium zu wenig Punkte gegeben. Und das ist halt so passiert.
Gold ging an den Amerikaner Sean White. Bei der Abfahrt der Damen im Ski Alpin hat sich Favoritin Lindsay Vonn die Goldmedaille gehört. Die Schweizerinnen enttäuschten in einem Rennen, das von mehreren schweren Stürzen überschattet wurde. Fabienne Sutter wurde als beste Schweizerin Fünfte. Aus Whistler Bernhard Scher.
Das Abfahrtsrennen auf der Dave-Murray-Strecke war eines der spektakulärsten in der Geschichte der Olympischen Winterspiele. Außer Lindsay Vonn und Julia Mancuso hatten alle Fahrerinnen große Mühe, machten viele Fehler und stürzten zum Teil schwer. Dass vor dem Rennen nur ein einziges Training gefahren wurde, erschwerte die ohnehin heikle Aufgabe zusätzlich. Der Schweizer Cheftrainer Hugues Ansermo sprach von einem Rennen über dem Limit.
Das war zu schwierig nach nur einem Training. Das war sicher an die Limit von Sicherheit für die Frauen ohne richtige Training.
Völlig anderer Meinung ist der persönliche Berater von Lenz Sivon, Robert Renkwalder, einst Trainer der Abfahrer in Österreich.
Zu schwierig gibt's nicht. Bei der Besichtigung muss man sich überlegen, was man vom eigenen Können kann. Und wenn jemand zu viel will, das wird's immer geben, dann gibt's halt Stürze.
Soweit heute Morgen, verantwortlich für die Inhalte Andreas Lüthi, am Mikrofon Philipp Schapfi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.